Attack Radio.
Informationen.
Meinungen.
Aktionen. Eine monatliche Sendung von Attack Kassel.
Was waren das noch Zeiten, als sich der Bau von Autobahnen nahezu ungebremst durchsetzen ließ? Damit ist Schluss. Am Wochenende vom 5. 6. Juni fanden bundesweit in mindestens 50 Städten Protestaktionen statt unter dem Motto Mobilitätswende jetzt. Die größte wohl in Berlin, zahlreiche weitere in Hessen und auch ganz in der Nähe in Kaufungen. Die Proteste wenden sich gegen den weiteren Ausbau vor allem von Autobahnen, denn der Bundesverkehrswegeplan sieht den Ausbau von weiteren hunderten Kilometern Autostrecke vor. Was hinter dieser Bauwut steckt, dazu heute ein Interview über die wirtschaftlichen Hintergründe beim Bau der A44. Mitte Mai habe ich mich mit Richard Kallock in Kaufungen getroffen. Seit Beginn der Proteste hat er sich in verschiedenen Initiativen daran beteiligt. An der A44 wird er nun schon seit Jahrzehnten gebaut. Den Widerstand dagegen gibt es ebenso lange. Und die Kosten steigen inzwischen ins Astronomische. Bis zum 26. Juli können beim Regierungspräsidium in Kassel Einwendungen gegen den Bau des Abschnitts der A44 zwischen Kassel-Ost und Helsa-Ost erhoben werden. Vorausgesetzt, Mann, Frau ist davon persönlich betroffen. Wir wollen jetzt Fragen nachgehen, die nicht in die Schublade persönliche Betroffenheit passen, nämlich: Warum wird so hartnäckig am Bau der A44 festgehalten? Welche Interessen stecken dahinter? Wer profitiert davon? Dass wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, ist klar. Was sonst? Aber welche genau? Welche Bedeutung hat die A44 und ähnliche Verkehrsprojekte für Deutschland bzw. die EU?
Also A44, das besondere Kennzeichen dieser Autobahnplanung ist die Zerstückelung in einzelne Abschnitte. Wir haben also die Situation, dass wir seit 2005 schon im Bereich Hessisch-Lichtenau Teilstücke haben, die dem Verkehr schon übergeben wurden. Östlich von Hessisch-Lichtenau wird im nächsten Jahr ein größerer Abschnitt dem Verkehr übergeben. Noch weiter östlich wird 2024 damit gerechnet. Ganz wichtiges Projekt ist der Straßenverkehrstunnel Hirschhagen, der sich hier gleich östlich von Kaufung bei Helsa anschließt. Zwischen Helsa und Hessisch-Lichtenau ist der Berg durchbohrt worden auf 4,2 Kilometer Länge, ein Riesenprojekt. Dieser Abschnitt wird im nächsten Jahr freigegeben. Das Besondere ist, dass wir in diesem Abschnitt zwischen Kassel-Ost und Helsa-West noch nicht mal die Planung stehen haben. Das heißt also, das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. In diesem Jahr ist der Beschluss vorgelegt worden. Es können Einwendungen erhoben werden, aber es wird sicher noch eine Zeit vergehen, bis Baurecht entsteht und dann auch gebaut werden kann. Und mit der Fertigstellung rechnet man für 2032. Das ist aus der Sicht jetzt der Verkehrsplaner nicht ganz so tragisch, weil man hier in diesem Abschnitt eigentlich eine vierstreifige bzw. dreistreifige, relativ leistungsfähige Straße schon hat. Aber es ist schon kennzeichnend für diese ganz spezielle A44-Planung, wenn man sieht, dass sie als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 1992 bereits in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde. Dann gab es so ein kleines Hin und Her, weil es in Hessen eine rot-grüne Regierung gab, die sich gegen den Autobahnbau damals noch wandte. Das sollte eine vierstreifige Straße werden, autobahnähnlich, aber mit gelben Schildern. Das ist dann 2 Jahre später eigentlich auch aufgehoben worden. Es gab den sogenannten Krause, das war damals der Bundesverkehrsminister Eichel, das war der Ministerpräsident, Krause-Eichel-Kompromiss. Danach sollte in diesem Verkehrskorridor doch eine ortsnahe Autobahn entstehen, aber als Ausgleich auch die Bahnstrecke, die Mitte-Deutschland-Verbindung, insbesondere zwischen Bebra und Paderborn, ausgebaut und auf hohe Geschwindigkeiten ertüchtigt werden, ist natürlich überhaupt an der Bahnstrecke gar nichts geschehen. Die Autobahn ist im Bau, zum Teil schon im Verkehr übergeben. Das ist die Situation. Und im Unterschied zu der Zeit unmittelbar nach der Wende hat sich der Verkehrsbedarf sicherlich auch nochmal etwas anders entwickelt. Das heißt also, nach der Wende hatten wir auch sehr viel Pkw-Verkehr. Ostdeutsche kamen in den Westen, weil sie hier Jobs hatten, ihren Wohnsitz aber im Osten behalten hatten, zum Einkaufen und Ähnliches. Inzwischen spielt der Güterverkehr auf dieser Achse eine ganz zentrale Rolle. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Du hattest ja auch gefragt nach den Interessen. Und wenn man auf die unmittelbaren Interessen zu sprechen kommt, dann muss man natürlich die Bauindustrie erwähnen, die gerade in Hessen politisch oder sehr politiknah organisiert ist. Das wissen wir ja von Kassel-Calden. Kennen wir die Geschichte mit dem FDP-Abgeordneten Posch, der Lobbying betrieben hat für den Flughafen, kurze Zeit später Verkehrsminister wurde und es sich dann dabei herausstellte, dass die Baufirma, die in Calden die größten Baulose bekommen hat, Picard, zufällig die war, bei der Posch bis zu seiner Ministertätigkeit im Aufsichtsrat saß. Denk mal an den Fall Roland Koch, steigt nach 12 Jahren endlich zahlreichen Affären eigentlich verharmlosend ausgedrückt, aus dem Ministerpräsidenten aus und wechselt unmittelbar in den Vorstandsvorsitz eines großen Baukonzerns, der zuvor von Aufträgen des Landes Hessen beim Ausbau des Frankfurter Flughafens profitiert hat, Bilfinger. Also die Bauindustrie ist natürlich sehr politiknah organisiert. Und das ist ein Projekt momentan. Die Kosten werden auf 2,4 Milliarden geschätzt. Es werden zum Schluss sicherlich mehr wie 3 Milliarden sein, wo wirklich Umsatz erzielt werden kann. Es gibt, was die A44 anbelangt, noch sozusagen eine kleine, aber vielleicht nicht unwichtige Randnotiz. Der Ministerialdirigent der hessischen Verkehrsministerium, lange Zeit die Koordinierung der Straßenverkehrsplanung in Hessen geleitet hat, ein Rolf Krone, auch mit der A44 direkt betraut war. Ich habe ihn sogar in Oberkaufung im Bürgerhaus auf einer Veranstaltung mal erlebt. Der ist inzwischen Vorsitzender der Gesellschaft für umweltgerechte Straßenplanung und Straßenbau, kurz genannt GSV. Das ist natürlich nichts anderes wie ein Lobbyverein aller, die an solchen Straßenbauprojekt Interesse haben. Also das fängt an bei der Strabag, gigantischer österreichischer Baukonzern, Heidelberger Zement, Volkswagen. Gut, da müsste man schauen, wer aktuell da überall noch Mitglied ist. Die Strabag war dann tatsächlich auch bei der A44 über ihr Tochterunternehmen Zyplin, Sitz in Stuttgart, auch keine kleine Firma, 15.000 Beschäftigte, maßgeblich an dem Bau hier der A44, dessen, was bislang also gebaut wurde, jetzt auch dem Tunnelbauten, beteiligt. Also das sind unmittelbare Interessen der Bauindustrie. Die spielen immer eine Rolle. Bauindustrie ist wahrscheinlich in jedem Land, soweit es zumindest um Straßenbau und Tiefbau geht, sehr politiknah organisiert. In Deutschland kommt vielleicht als spezielles Problem noch dazu, dass uns so ein bisschen die relevanten kritischen Medien fehlen, die dann sowas mal aufarbeiten und auch die Justiz ja nicht immer besonders wach ist. Gut, das zum einen. Zum anderen ist diese Autobahn inzwischen natürlich auch aufgrund der veränderten ökonomischen und geopolitischen Konstellationen in der EU nach der Osterweiterung zu einem wichtigen Teilstück einer bedeutenden transeuropäischen Achse geworden, nämlich von Benelux inklusive der dortigen Häfen und Nordrhein-Westfalen Richtung Osten. Und im Osten der EU befinden sich zurzeit die wichtigsten Industriezentren in Südpolen, in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn. Das sind alles Länder, in denen sehr viele, natürlich auch deutsche Unternehmen inzwischen, sich angesiedelt haben und sich auch weiter ansiedeln. Länder mit einer hohen Industriequote. Interessant ist das vor allen Dingen natürlich aufgrund der Asymmetrie, die wir in der EU haben, bei Löhnen. Verhältnis ist ungefähr 1 zu 3, 1 zu 4, aber auch bei Energiekosten. Und insofern ist diese Autobahn natürlich entgegen dem, was manchmal auch Autobahngegner sagen, die ist doch eigentlich überflüssig und wer braucht die? Diese Autobahn wird eine, oder sagen wir mal, die A44 jetzt als Verlängerung der bestehenden A44, die ja aus NRW bereits nach Kassel führt, und Zubringer zur A4 vor Eisenach, wird ein wichtiges Teilstück für den transeuropäischen Güterverkehr. Es wird im Wesentlichen eine Lkw-Autobahn sein. Und die Zahlen, die jetzt gerade hier für unseren Abschnitt Kaufungen prognostiziert werden, die erscheinen mir sehr unrealistisch. Die erscheinen mir geschönt, gerade was die Lkws anbelangt. Also Hessen Mobil, die ja hier die Planung noch betreiben, die sprechen von 34.000 Pkw und 10.000 Lkw ab Kaufungen östlich. Der Lkw-Anteil würde über 20% liegen. Das wäre schon sehr viel, denn normalerweise auf herkömmlichen Autobahnen, gerade so auch in Nord-Süd-Richtung, haben wir einen Anteil des Schwerverkehrs 15, 16, maximal 17%. Aber auffallend ist, dass tatsächlich auf allen Autobahnen, die nach Osten führen, insbesondere natürlich der A2, NRW, Hannover, Berlin, dann A12 weiter nach Frankfurt oder Posen, aber auch der A17, die von Dresden jetzt Richtung Tschechien führt, haben wir einen überdurchschnittlichen Anteil des Schwerlastverkehrs. Und das hängt damit zusammen, dass es eben nicht nur um gewöhnlichen Warenaustausch, Handelsverkehr geht zwischen, sagen wir mal, wie Deutschland und Frankreich, zwischen zwei Ländern, die sozusagen sich auf gleicher Höhe begegnen, sondern das hängt damit zusammen, dass in diesem Industrial Belt der EU in hohem Maße halt dieser transnationale Aufbau von Produktionsketten stattgefunden hat und der sorgt natürlich für ein deutliches Plus auch beim Güterverkehrsaufkommen.
Also davon hört man ja in den Zeitungen so gut wie gar nichts. Kannst du ein paar Beispiele nennen für diese Produktionsketten?
Ja, es reicht ja, wenn man sich allein mit der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien befasst. Das ist also das praktisch, was gleich hinter Görlitz beginnt. Man kann sagen, die ganze Woiwodschaft ist inzwischen eine Sonderwirtschaftszone. Ist eigentlich auch, sollten nach EU-Recht schon längst aufgelöst sein. Das heißt also niedrige Steuern. Ne? Erste 10 Jahre oftmals gar keine Steuern. Gewerbesteuer gibt es in Polen eh nicht. Und die Arbeitskosten, kannst ja mal festmachen, jetzt am Beispiel, was nicht Niederschlesien betrifft, aber was ganz aktuell ist oder war und sogar diesen Bereich Lkw und Güterkraftverkehr anbelangt. Die Firma MAN, die ja in Deutschland Arbeitsplätze abbauen will, 3.500, in Österreich ein komplettes Werk schließen will, aber hat in der Nähe von Krakau ein großes Lkw-Werk und sucht aktuell dafür Arbeitskräfte. Krakau liegt auch an dieser Tangente, die dann praktisch als Fortsetzung der deutschen A4, in Polen heißt sie auch A4, bis zur ukrainischen Grenze führt. Lohnangebot bis zu 5.000 Zloty brutto, das sind ungefähr 1.100 Euro. Na, da kann man sich jetzt ausrechnen, das lohnt sich dann gerade, Lkw-Busproduktion, da ist sehr viel Manpower noch bei. Und in diesem Bereich Niederschlesien, da siedeln Dutzende deutsche Unternehmen. Fiesmann und Hörmann und die BASF und Volkswagen hat in Polkowice ein großes Dieselmotorenwerk, hochproduktiv, wird oft gelobt, auch konzernintern. Das ist natürlich ausgesprochen interessant für diese Konzerne. Und diese Dieselmotoren, die werden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke zu großen Teilen, auch per Lkw dann irgendwo nach Wolfsburg oder Hannover geschafft, um dann hier im Rahmen der Endmontage in die Fahrzeuge eingebaut zu werden. Also es gibt ein ganz aktuelles Beispiel, ein interessantes Beispiel. In dieser Woiwodschaft Niederschlesien entsteht zurzeit, die Polen sagen sogar, das weltweit größte Werk für Batterien für Elektroautos in Kobierzyce. Betrieben wird es von einem koreanischen Konzern, LG ist bekannt, LG Chem, soll in der Endausbaustufe 10.000 Beschäftigte haben. Diese Batterien werden mit gigantischem Stromaufwand hergestellt. Fast alles Kohlestrom, muss man dazu sagen. Und die werden natürlich auch irgendwann zu Tesla oder zu Volkswagen oder sonst wohin kommen. Aber das ist ein klassisches Beispiel auch dafür, wie diese transnationalen Produktionsketten aufgebaut sind. Und dieser ganze Gürtel ist interessant, immer noch für die westlichen EU-Länder, speziell auch die Bundesrepublik. Es gab allerdings in letzter Zeit einen Engpass, einen doch gravierenden Engpass, was Neuansiedlung anbelangt, der Arbeitsmarkt. Das heißt also, Arbeitskräfte sind rar geworden. Inzwischen haben diese Länder die niedrigsten Arbeitslosenquoten Europas. Polen liegt ungefähr bei 3%, Tschechien auch, Ungarn, Slowakei etwas höher, etwas, glaube ich, über 4%. Also das ist ein großes Problem für die Konzerne. Ein wenig hoffte man oder hat man bereits schon, diese Probleme, was Arbeitskräfte anbelangt, auszugleichen, quasi durch die Ausschöpfung des ukrainischen Arbeitskräftepotenzials. Das ist nach meinem Dafürhalten das spezielle Interesse jetzt auch Deutschlands an der Ukraine, konzentriert sich im Wesentlichen auf deren wirklich großes Arbeitskräftereservoir. In Polen gibt es natürlich unterschiedliche Zahlen, weil die natürlich auch mit unterschiedlichem Status dort arbeiten. Die können brauchen, wenn sie nicht länger als 6 Monate arbeiten, benötigen sie keine Arbeitserlaubnis, sondern der Arbeitgeber zeigt das nur einfach an, aber auch danach ist es sehr einfach, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Chance, eben diesen Industriegürtel der EU weiter nutzen zu können, weil eben neue Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. BMW zum Beispiel will in Ostungarn ein neues Werk errichten. Ich habe mal geguckt, was ist da eigentlich los, was gibt es denn da eigentlich an ungarischen Arbeitskräften? Kann man sagen, wer da jung und fit ist, der hat sich längst Richtung Budapest oder Richtung des Investmentparks in Győr aufgemacht. Aber ich vermute mal, dass man sehr gut im Blick hatte, dass die Ukraine nicht weit ist. Aber gut, das sind jetzt so Spekulationen. Genauso könnte man natürlich sagen, Tesla in Grünheide. Ne, die wissen genau, in einer halben Stunde ist man auch aus Polen bei uns. Arbeitskräfte sind der Engpass in vielen Bereichen inzwischen. Und da müssen die Konzerne einen Blick drauf haben. Und das ist natürlich auch etwas, was diese Länder nochmal zusätzlich interessant macht. Jetzt nicht nur als Standorte für Outsourcing-Industrien. In Niederschlesien zum Beispiel fällt mir ein. Du hast das ja, glaube ich, mitbekommen bei ATTAC damals. Dieses Engagement bei der AEG-Schließung. AEG wurde Electrolux und Electrolux ging dann in die Nähe von Breslau. Also Haushaltsgeräte sind da auch sehr stark vertreten. Aber sehr viele Zulieferer. Ich müsste im Einzelnen auch immer gucken, was sind das eigentlich für Firmen, die irgendwie wo was herstellen. Zulieferer vor allen Dingen natürlich für den Kfz-Bereich. Aber wie gesagt, Arbeitskräfte sind der Engpass. Im Übrigen auch, was die Bauindustrie anbelangt. Da ist ganz interessant, hier war an der A44 in diesem Abschnitt zwischen Hessisch-Lichtenau und Waldkappel eine Firma Relfinger beteiligt. Auch nicht so ein ganz kleines Unternehmen, 1600 Beschäftigte. Die Firma hat eigentlich ihre Standorte in Nordbayern, ich glaube ein paar auch in Sachsen, hat aber interessanterweise einen Auslandsstandort, und zwar in dem schönen Rumänien. Aus Rumänien kommen zurzeit die meisten Entsenderarbeiter, Wanderarbeiter der deutschen Bauindustrie. Bauindustrie nennt manchmal sogar offiziell Zahlen. 2019 sollen es 86.000 gewesen sein. Das ist natürlich nochmal ein besonders lukratives Geschäft, weil für diese Menschen in Deutschland keine Sozialversicherung bezahlt werden muss. Sozialversichert sind sie im Heimatland. Sie werden ja nur delegiert. Und jetzt in dem Fall war das, gut, genau weiß ich es nicht, aber ich vermute mal, es gab ein Werkvertragssystem zwischen den unterschiedlichen Standorten der Firma Relfinger. Und dann hat man natürlich, wie sagt man so schön, jede Menge Optimierungsmöglichkeiten, was Steuern, was Sozialversicherung anbelangt. Also in der Bauindustrie, klar, gibt es Arbeitskräfteengpässe. Und der andere große Bereich, wo auch Entsenderarbeitnehmer beschäftigt sind, sicherlich noch sehr viel mehr wie in der Bauindustrie, ist die Logistik. Also wir haben jetzt die Situation, dass der Güterkraftverkehr hat deutlich zugenommen, nimmt auch weiter zu. Aber es ist sehr schwer, in solchen Ländern wie Deutschland genügend Kraftfahrer zu rekrutieren. Also greift man auf Menschen zur Zeit zurück aus den Balkanländern, Bulgarien und Rumänien. Ganz viele, die hier auch als Entsendearbeitnehmer tätig sind. Selbst kleinere mittelständische Speditionen haben oftmals in Rumänien eine Filiale. Oder aber Frachten werden übernommen und bewältigt, speziell auch von polnischen Spediteuren. Polnischen erstmal in Anführungszeichen, die dann wiederum oder sehr oft als Subunternehmen großer deutscher Unternehmen fahren. Polen deshalb, weil über Polen läuft die Rekrutierung der von Kraftfahrern aus Nicht-EU-Ländern, was ja nicht so ganz einfach ist. Die haben ja normalerweise erstmal keine Arbeitserlaubnis hier. Also Ukrainer, Weißrussen, Moldawier. In Warschau gibt es ein großes Büro, wo deren Fahrerlaubnis, deren ukrainische, weißrussische Fahrerlaubnis polnisch oder EU-gerecht testiert wird. Und das ist das Interessante. Und da auch die Arbeitserlaubnis eigentlich überhaupt kein Problem ist, werden sie angestellt bei den polnischen Spediteuren, haben aber eigentlich mit Polen nichts zu tun, muss man sagen, sondern sind irgendwo hier in Westeuropa unterwegs. Da gibt es natürlich Regelungen, auch auf Druck des deutschen Güterkraftgewerbes, dass das eingeschränkt werden soll, sogenannte Kaputageregelung, also Frachten von im Ausland ansässigen Unternehmen sind hier eigentlich begrenzt. Nur 3 Frachten innerhalb von 7 Tagen. Die EU hat nochmal andere Regelungen. Lässt sich erstens schlecht kontrollieren, zweitens gibt es auch nicht immer ein Interesse, das zu kontrollieren. Jedenfalls dieses gigantische Wachstum des Güterkraftverkehrs, und zwar nicht nur in absoluten Zahlen, sondern das ist eigentlich das Fatale in Deutschland, sogar als einem großen Transitland und eigentlich einem relativ großen Flächenstaat. Auch in dem sogenannten Modal Split, auch im Vergleich zur Bahn, wächst das Transportaufkommen des Straßengüterverkehrs. Wir sind ungefähr bei 72-73%, was gemessen an der Gesamttonnage, die Bahn ist bei 17-18%, der Rest ist Binnenschiff und Pipeline. Das ist natürlich ein Wahnsinn und immer noch weiter ansteigend. Deshalb, was Sie hier prognostizieren mit den 10.000 Lkw, nach meinem Dafürhalten völlig unrealistisch. Deine Anfrage hat mich auch nochmal motiviert, da ein bisschen im Internet zu suchen. Was gibt es da auch auf der A4? Gerade mir rausgesucht nochmal ein Artikel, ist ein bisschen älter, von 2017. Bericht aus der Sächsischen Zeitung über eine Verkehrszählung der stationären Verkehrszählungsstation in Bautzen. Also nicht weit von der polnischen Grenze entfernt, da wo dann auch der Verkehr nach Tschechien schon früher abgezweigt ist auf der A17. Wir hatten an einem Tag, das war auch der Anlass für einen Artikel, 84.000 Fahrzeuge. Im Durchschnitt 64.000 Fahrzeuge, davon gut 20%, also ja, 64.000, 13.000, 14.000 Lkw. Das war 2017 und im Artikel wird dann selber darauf eingegangen, dass die sächsischen Verkehrsplaner davon ausgehen, dass der Anteil auf der A4 in diesem Bereich, der Lkw-Anteil, auf 30% anwachsen wird, bei weiter ansteigendem Gesamtverkehr insgesamt. Das heißt also, wir müssen nach meinem Dafürhalten hier in diesem zentralen Abschnitt dieses transnationalen EU-weiten Verkehrskorridors mit einer gigantischen Karawane an LKWs rechnen. Also ich denke mal, dass die A7, dass die Zahlen erreichbar sind. Ich habe gerade mal abends oder mal Nacht auf der A7 unterwegs war. Ich war das lange, lange nicht. Aber ich krieg's manchmal mit, weil ich ja hier unter der Autobahnbrücke drunter durchfahre, was da für gigantisch praktisch ein LKW nach dem anderen. Die ganze rechte Spur ist mit LKWs belegt. Ja, man könnte sagen, eigentlich ein Irrsinn. Warum schafft es die EU, die ansonsten so Klimaschutz und was weiß ich, Nachhaltigkeit setzt, im Güterverkehr nicht intelligente und nachhaltige Systeme zu entwickeln? Es gibt Vorbilder da. Ne? Die Schweiz eigentlich als kleines Land, wo man sagen würde, da könnte doch der LKW eher seine Systemvorteile ausspielen, hat aber einen viel höheren Anteil der Bahn am Güterverkehrsaufkommen. Ist eine längere Geschichte in Deutschland. Wissen wir, sind Güterverkehrsstellen stillgelegt worden, Schienenstrecken stillgelegt worden. zum Teil auch auf Druck der EU, weil man sagte Wettbewerb, da darf es keine Subventionierung mehr geben, auch von Kommunen nicht. Also letztlich ein Fiasko, muss man sagen, auch für die ganze Klimaschutzpolitik. Denn es gibt ja im Bereich der Lkw, ich will jetzt gar nicht auf diese ganze Elektromobilität hier, wenn du aus dem Fenster schaust, hier ist eine Ladesäule. So ganz stark ist sie nicht frequentiert. Relativ häufig stehen diese kleinen Renault Zoe da, aber es stehen auch oft Audi e-tron oder Mercedes EMC. Das sind Schlitten, 2,5 Tonnen, über 400 PS und die kriegen 5.000 Euro
Umweltbonus. Aber elektrisch.
Natürlich ist ein Irrsinn und im Güterverkehr gibt es eigentlich überhaupt keine Ansätze. Das, was man uns jetzt offeriert, irgendwo in Südhessen, haben sie eine Autobahn mit einer Oberleitung. Wer glaubt denn daran? Das ist doch letztlich eine Irreführung der Öffentlichkeit. Niemand glaubt doch daran, dass relevante Teile des gigantischen Straßennetzes in Deutschland mit Oberleitung versehen werden können, nur damit wir den Lkw-Verkehr aufrechterhalten. Also es gibt überhaupt keine Ansätze, nichts, null, Politikversagen auf der ganzen Linie. Beziehungsweise, man muss natürlich auch im Feld führen, dass auch in dem Bereich massive Interessen im Spiel sind. Kaum jemand weiß, dass Mercedes, Daimler, der größte Lkw-Hersteller der Welt ist. Und zwar mit einigem Abstand. Und dann kommt, glaube ich, Platz 5 oder 6, kommt ein weiterer deutscher Lkw-Hersteller, den nennen sich jetzt Traton, gehören zur Volkswagen-Gruppe, das ist MAN und Scania. Aber was den Güterverkehr anbelangt, wie gesagt, ist auch die politische Diskussion ist ja völlig eingeengt. Ich habe auch versucht, den Leserbriefen da auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Da muss man immer damit rechnen, dass es rausgestrichen wird. Zu kritisch zur Elektromobilität darf man sich schon gar nicht äußern, dann fällt der Leserbrief ganz und gar unterm Tisch. Aber was Güterverkehr anbelangt, sehe ich überhaupt keine Konzepte. Wir hatten mal für diese Strecke hier angedacht, zum Beispiel so einen Huckepackverkehr. Das gab es ja im Elbtal, das war eigentlich recht erfolgreich. Bevor die A17 gebaut wurde, die Autobahn nach Prag, Roll-on, Roll-off. Also die LKWs fuhren bei Pirna, glaube ich, die Bahn. Und in Usti nad Labem fuhren sie wieder runter. Hatte auch gewisse Vorteile, die Fahrer konnten ihre Pausen damit verbinden. Ihre Lenkzeitpausen gibt es inzwischen nicht mehr, jetzt gibt es ja die Autobahn. Fantasielos, interessenbezogen, ein ziemlicher Irrsinn. Und für Kaufung ist das natürlich, gerade wenn man bedenkt, da wird eine Autobahn gebaut, die praktisch den Ort nochmal umschlingelt. Von Westen kommend über Südwesten, Süden bis zum Südosten. Also den Hauptwindrichtung, eine Autobahn, auf der es schwerpunktmäßig Lkw-Verkehr gibt, und zwar gewaltigen Lkw-Verkehr, in Höhenlage geführt. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass eigentlich für Kaufung oder für die Wohnqualität hier eine kleine Katastrophe. Es wird momentan runtergespielt oder nach dem Motto, naja, lässt sich doch nicht mehr verhindern. Aber letztlich ist das eigentlich aus meiner Sicht völlig inakzeptabel.
Als Pluspunkt bleibt eigentlich, dass es eine riesige Jobmaschine ist für Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien.
Naja.
Also diese Auslagerung von
industriellen Bereichen. Ja und nein. Zu Polen hatte ich ja mal dank deiner Unterstützung in der VHS was sagen können. Die haben dazu natürlich ein gespaltenes Verhältnis. Ne? Einerseits, ja, sie freuen sich, dass die Arbeitslosenquote niedrig ist. Sie freuen sich über jede neue Ansiedlung. Aber andererseits, die Gewinne fließen ins Ausland. Sie müssen damit rechnen, dass solche Betriebe, die letztlich ja keine Bindung zum Land haben, dann doch wieder schnell weiterziehen, wenn die Löhne steigen. Die Löhne sind gestiegen, auch wenn sie immer noch auf niedrigem Niveau sind. Auch die Mindestlöhne in Polen zur Zeit der Monatsmindestlohn sind 2.800 Zloty. Das sind etwas über 600 Euro, in Tschechien auch, 15.000 Kronen. Sie haben die Mindestlöhne, sie haben jetzt auch einen Stundenmindestlohn. Also einerseits ja, aber andererseits, man will in die erste Liga aufsteigen. Und das heißt natürlich, man will attraktiv werden für Produktionen mit hoher Wertschöpfung, die man unter eigener Kontrolle hat, wo dann auch im eigenen Land Kapitalakkumulation stattfindet. Sie haben jetzt ihre 14 Player, vor allen Dingen Kunststoffindustrie und Energiewirtschaft, staatskontrolliert. Das ist ganz interessant, damit machen auch die Nationalkonservativen, kann man sagen, eine große Show, weil die überall jetzt auftauchen. Ne? Vor allen Dingen auch dieser Mineralölkonzern PKN Orlen, der jetzt Masken in China besorgt, der jetzt einen großen Zeitungsverlag gekauft hat. Also wie gesagt, das ist ein gespaltenes Verhältnis, ne? Auch aus der Sicht der Bevölkerung. Ja, man ist froh, Jobs, aber die wissen natürlich, klar, wir werden deutlich schlechter bezahlt wie die im Westen. In mancherlei Hinsicht sind die Lebenshaltungskosten niedriger und sich die Leute da auch ein bisschen drauf eingerichtet haben, je nachdem. Aber die Konzerne fragen nicht danach. Na, man könnte sagen, die Konzerne oder die Konzernvorstände, die entscheiden ganz rational. Ihre Aufgabe ist es, für das wirtschaftliche Wohl ihrer Firma zu sorgen, was Umsatz und was Gewinn anbelangt. Und das heißt eben auch, solche Standorte zu nutzen, zumal sie direkt vor der Haustür liegen. Es ist ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist, glaube ich, auch historisch was ziemlich Neues. Und dann so ein dramatisches Gefälle. Ne? Gut, auch in der alten Bundesrepublik gab es Lohnunterschiede, was weiß ich, zwischen Ostfriesland und dem Raum München. Aber ein solch dramatisches Gefälle. Und es sind nicht nur die Lohnkosten. Ich behaupte, dass auch die Energiekosten eine Rolle spielen. Wir sind in Polen ungefähr, also genau kann ich sagen, beim Haushaltsstrom ungefähr die Hälfte dessen zahlen die für eine Kilowattstunde, wie wir hier. Und es sind auch oftmals, ich habe ja dieses Beispiel LG Chem benannt, spielen Energiekosten für die Unternehmen ja auch eine große Rolle. Es gab letztens sogar, das war auch ganz kennzeichnend eigentlich für die Situation, für die Rolle Deutschlands und ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, auch für ein Stück weit Verlogenheit der deutschen Politik. Es gab letztens eine Auseinandersetzung über ein großes polnisches Braunkohlekraftwerk, Turów. Das liegt direkt im Dreiländereck Polen, Deutschland, Tschechien gegenüber der Stadt Zittau. Dieses Braunkohlekraftwerk, 2100 MW immerhin, wichtig für die Versorgung ganz Niederschlesiens, auch der Industriebetriebe natürlich. Dieses Braunkohlekraftwerk hat im letzten Jahr für einen neuen Block eine Genehmigung bekommen und für die Ausweitung des Braunkohletagebaus bis 2044. Die Tschechen waren sehr wach und sahen jetzt auch kleinräumig sich betroffen und bedroht, weil trotz Filtern die Luftqualität wird natürlich erheblich beeinträchtigt. Auch die Wasserversorgung sahen sie bedroht. Aber sie haben eine Klage eingereicht vom Europäischen Gerichtshof, auch begründet mit der Inkompatibilität dieses Projektes mit der europäischen Klimapolitik. Und in Deutschland, das politische Berlin, auf Tauchstation gegangen. In Sachsen waren es ein paar. Stadt Zittau hat auch aufgemeckert, aber die zählen nicht. Ne? Oder so ein paar Grüne, ein paar Linke, die sagten, nee, das geht nicht. Aber das politische Berlin, stillschweigen, ganz eindeutig deshalb, weil man weiß, wem dieser Strom unter anderem zugutekommt. Übrigens, nordöstlich von Niederschlesien, das gehört dann schon zur Woiwodschaft Großpolen, steht der größte CO2-Emittent der EU. Das ist das Braunkohlekraftwerk Bełchatów, 5100 MW. Ich könnte jetzt vieles zur polnischen Energiepolitik sagen, weil ich mich damit letztens auch befasst habe, aber das würde jetzt unser Thema springen. Wir sind ja bei der A44. Wie geht es weiter? 2024 oder 2025, wenn außer unserem Abschnitt hier alle anderen Abschnitte fertig sind, wird wahrscheinlich endgültig oder spätestens dann wird endgültig das Lkw-Fahrverbot aufgehoben, das wir übrigens in 90er Jahren durchgesetzt haben, weil sie immer die Autobahn begründet haben mit der Belastung von Anliegern an der Bundesstraße 7. War das relativ leicht dann. Also das wird spätestens dann aufgehoben. Dann werden wir schon die erste große Welle an LKWs hier erleben. Man muss sich auf der Karte mal genau anschauen, was da für Verkehre hier zusammenkommen. Vieles, was jetzt auch über Süddeutschland zum Beispiel läuft, aus dem Raum Benelux und NRW, Richtung Tschechien, wird dann über die A44 und die A4 laufen. Also es wird eine gewaltige Lkw-Karawane sein. Ob es dann zum Schluss, weiß ich nicht, 14 oder 15.000 sind und wie die sich über den Tag verteilen, das weiß ich nicht. Aber alle Prognosen gehen in die Richtung, der Lkw-Verkehr wird weiter zunehmen. Der Verkehrskorridor Dresden-Kiew ist übrigens ein Projekt der EU im sogenannten TEN-Konzept, Trans-European Network. Ich weiß nicht, wie weit jetzt die Ukraine dann da nochmal für zusätzliche Verkehre sorgen wird. Ich halte es aber für möglich, dass auch die Ukraine, wenn es sozusagen um die Bedienung des dortigen Markts geht oder auch, was weiß ich, die Zulieferung von irgendwelchen Vorprodukten oder momentan kommen ja angeblich sehr viele Agrarprodukte aus der Nähe von Tschernobyl aus der Ukraine nach Deutschland. Gibt es eine Greenpeace-Veröffentlichung zu? Mehr weiß ich nicht. Aber ich halte es für möglich, dass auch da vieles über die Straße laufen wird. Momentan spielt das noch nicht so eine große Rolle, weil da in der Ukraine ist kaum Kaufkraft und da gibt es auch noch Nahversorger und Ähnliches. Aber muss man mal abwarten.
Aber eigentlich ist es nicht so klug, weil das ja auch einen Flaschenhals darstellt. Also wenn der ganze Güterverkehr auf einer Straße entlang sich bewegt.
Naja, die sagen, es wird eine vierstreifige Autobahn mit Randstreifen. Die A4, dann ab Wommen, Herleshausen-Eisenach, ist, glaube ich, inzwischen weitgehend sechsstreifig bis Dresden. Dahinter noch vierstreifig. Das ist übrigens auch ein Thema dieses Artikels hier, dass man fordert, auch bis zur polnischen Grenze auf sechs Streifen auszubauen. Vier Streifen, sagt man, bis 70.000 Kraftfahrzeuge am Tag kann so eine Autobahn aufnehmen. Die A7, dieser Zubringer jetzt, diese merkwürdige Konstruktion, die man geschaffen hat von der A44 aus Richtung Westen beziehungsweise von der A49, dann jetzt aktuell bis Kassel-Ost, die Auffahrt fällt ja dann weg, bis zu dem neuen Autobahndreieck mit der A44, die ist ja achtstreifig. Ich habe die Zahlen nirgendwo gesehen, auf welche Verkehre die jetzt ausgebaut worden ist, aber wenn ich so das sehe, dann würde ich sagen, das müssten dann deutlich über 100.000 Kraftfahrzeuge sein, mit denen man da rechnet.
Und bei Rohrstau ist ja auch was Schönes.
Ja, ich weiß nicht, ob es zum Dauerstau kommt, ne, auf einer achtstreifigen Autobahn. Die Dauerstaus jetzt gerade auf der A7 entstehen ja sehr häufig durch Unfälle und das ist eigentlich ein Aspekt, der auch zum Thema Straßengüterverkehr dazugehört, Verkehrssicherheit. Im Jahr 2019, das ist jetzt eine Zahl aus dem Sternartikel, sind in Deutschland 466 Mal LKWs auf ein Stauende aufgefahren. Meistens auf einen anderen LKW. War dazwischen PKW, waren es mehr übrig, was ja auch passiert. Ursache zumeist Übermüdung. Gerade eben dieser Fahrer, die hier wochenlang unterwegs sind, in ihren Fahrzeugen kampieren, abgelenkt sind, gestresst sind, vielleicht auch so eine psychische Belastung, getrennt von der Familie über Wochen. Also letztlich auch aus Verkehrssicherheitsgründen. Gerade A7 Kassel-Göttingen ist ja so ein Abschnitt. Denn bräuchten wir ganz dringend eine echte Verkehrswende, speziell im Straßengüterverkehr und nicht das, was man uns hier verkauft, Umstieg auf irgendwelche Elektroautos als Verkehrswende. Aber es ist nicht absehbar, sondern das System läuft weiter. Und es gibt immer wieder politische Anstöße natürlich zu regulieren, ob das jetzt Lenkzeiten sind, ob das Kaputageregelungen sind oder ob das jetzt die Unterbringung dieser Lkw-Fahrer speziell aus den Balkanländern ist. Offiziell dürfen sie ja gar nicht länger am Wochenende wie 48 Stunden in ihren Führerhäusern übernachten, sondern müssen in ein Hotel gehen. Ich habe einen Bekannten, der in dem Bereich tätig ist, der sagt, das ist alles völlig illusorisch. Wenn man alle Regelungen, die es gibt, wirklich kontrollieren würde und strikt darauf achten würde, dass sie eintreten, ob das Lenkzeiten sind, ob das Kapitage ist, ob das die sonstigen Sozialregelungen anbelangt für das Fahrpersonal, dann würde das System zusammenbrechen.
Wirtschaft auch Arbeitsplätze?
Dann würde es entweder dramatisch teurer werden oder aber es würde zusammenbrechen. Also das gehört halt eben auch noch dazu. Dieses ganze System des Güterkraftverkehrs, das ist ein Schachtelsystem. Ganz oben sitzen Verlader, großer Industriekonzern oder was weiß ich, eine Lebensmittelkonzern. Und der hat als Auftragnehmer große Speditionen. Schenker, Rückfastier, Rudolf auch dazu rechnen. Und die haben drunter wieder Subunternehmen, kleinere. Und so setzt sich das nach außen fort. Und so eine Firma wie Schenker, DB Schenker nennen sie sich ja immer noch, die fahren ja zu großen Teilen gar nicht mehr mit eigenen Fahrzeugen, sondern setzen diese Subunternehmer ein und schreiben Frachten aus. Ich habe vor ein paar Tagen mal geguckt, da sind tatsächlich Transportangebote dabei mit Kilometerpreisen unter einem Euro. 70 Cent, 75 Cent. Gehen wir mal davon aus, selbst irgendein Pole oder ein Bulgare kann das nur, wenn es um eine Rückfahrt geht, übernehmen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Frechheit, denn ein Taxi kriegst du nicht zu diesem Preis. Und ein 24-Tonner jetzt irgendwo von Paris nach Frankfurt fahren zu lassen für den Preis. Aber okay, die sagen, wir bekommen Frachtunternehmer, wir bekommen Transportunternehmer zu diesem Preis. Warum sollen wir es dann nicht anbieten? Also ein Dumping ohne Gleichen. Wie gesagt, das Thema ist vielschichtig. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der sicher ganz interessant ist. Das ist die Privatisierung unseres Straßenwesens in Deutschland. Gibt es ja auch ganz interessante Geschichten jetzt. Die Autobahn GmbH, Zusammenfassung von Zuständigkeiten. Ganz klar, auf kurz oder lang steigt da das Finanzkapital ein. Die suchen nach Akkumulationsmöglichkeiten wie im Bahnverkehr. Und auf kurz oder lang und wohin das dann führt, das weiß ich nicht. Das ist alles.
Auf jeden Fall ein Griff in die öffentlichen Kassen.
Ja, natürlich.
Der Staat als Beute.
Ja, das sind zum Teil hanebüchene Geschichten, die uns natürlich immer ganz toll erklärt werden. Mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb, Zusammenfassung von Zuständigkeiten und so weiter. Aber beim Bahnwesen haben wir es ja erlebt. Die erste Stufe der Privatisierung dieser Behördenbahn, machen wir jetzt eine AG oder eine GmbH, ne? Und dann irgendwann kauft sich halt doch, wie beim Cantus, eine britische Investmentgesellschaft ein. Die ist eigentlich weniger am Bahnverkehr interessiert, außer dass da ein bisschen Kohle rübergeschoben wird.
Dies war ein Interview mit Richard Kallock aus Kaufungen. Informationen zum Fortgang des Protests und wie Sie sich daran beteiligen können, finden Sie auf der Webseite keineA44.de.